Urban Sports ist etwas, was uns alle irgendwo schon berührt, getroffen und beeindruckt hat. Aber es ist ganz oft so, dass es immer noch nicht genug Sichtbarkeit bekommt. Und dafür sind wir hier. Das ist Street Culture Dialogues, der Podcast, der den urbanen Sportarten, die wir alle lieben, schätzen und vielleicht auch interessant finden, ein bisschen mehr Raum geben wollen. Mein Name ist Nico Braxman. Ich bin ja jemand, der generell auf diesen Welten zwischen Culture und Marketing mittlerweile gerne unterwegs ist, um Menschen zu zeigen, was geht und was Cooles da draußen ist, an das man sich bisher nicht herangetraut hat. Und auf dieser Welt, auf der wir jetzt unterwegs sind, brauche ich aber natürlich Unterstützung, die mir dabei hilft, hier nicht sich auf zu dünnes Eis zu begeben. Denn ehrlicherweise, Retalk da draußen, ich stand einmal auf dem Snowboard, ich war noch nie skaten, ich habe keine Ahnung von BMX, ich liebe es aber dabei zuzugucken. Aber dafür habe ich jemanden bei mir, der weiß, wovon er redet. Leo, schön, dass du dabei bist.
Yo, moin Nico. Mein Name ist Leo Preisinger, danke fürs Intro. Ich stehe dir hier in diesem Podcast gern zur Seite. Ich bin Mitinhaber der Agentur Finelines aus Köln. Wir sind selbst fest verwurzelt im Skateboarding. Ich skate, seit ich 12 bin. Und zusammen mit euch, mit Service Plan Culture, haben wir Street Culture Dialogues ins Leben gerufen als Plattform für den Dialog, wie der Name schon sagt, zwischen Urban Sports Communities, Athletinnen und Marken, und das immer stets auf Augenhöhe. Und wir freuen uns heute, unseren ersten Gast begrüßen zu dürfen, und zwar niemanden anderes als der legendäre Ethan Morgan. Hey Ethan, wie geht's dir?
Servus, ja, danke, dass ich am Start sein darf, und Ehre, dass ich der erste Gast bin. Crazy.
ja, mir geht's gut. Vielen.
Erste von vielen, let's go.
Ja, genau, denn ja, wir haben viele Geschichten hier zu erzählen, und man muss ja mal sagen, wir alle sind noch ein kleines bisschen beeinflusst davon, dass wir viel Tageszeit, die wir nicht hatten, damit verbracht haben, uns Olympia anzugucken, denn das wird wahrscheinlich jeder da draußen gemacht haben in irgendeiner Form, und vielleicht gab es die eine oder andere Sportart, wegen der man da war, weil man es liebt, vielleicht war eine Sportart dabei, die man einfach gerne für sich entdeckt hat, und vielleicht waren es auch manchmal unheimlich coole Bilder, und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin dann auch, wenn es um die Snowboard-Situation aber Olympia geht, jemand, der auch da keine Ahnung davon hat, auch nichts von dem, was die Leute da erzählen, aber es fasziniert mich wahnsinnig. Und aus meinem Hip-Hop-Blickwinkel auch immer die Leute, die so den Spirit reinbringen, den ich halt ein bisschen aus meiner Welt kenne. So, ich weiß nicht, wie es bei dir war, du bist ja wahrscheinlich näher dran, aber hast du auch alles geguckt, was ging?
Ich war da.
Nee, ich meine Leo. Ich habe Leo, mich zuerst.
Leo.
Du hast mir jetzt meinen Cliffhanger geklaut. Ich wollte erst mal Leo hören, aber
sorry.
Wenn es die Zeit zugelassen hat, klar, habe ich immer wieder reingeguckt. Ne? Der Facettenreichtum an Sportarten bei Olympia ist schon beeindruckend, aber klar, vor allem bei Snowboarding, Halfpipe, Big Air, Slopestyle, habe ich dann doch genauer hingeguckt.
Ja, genau.
Eben auch in Vorbereitung auf diese ganz spezielle Folge.
Ja, und Ethan, jetzt überraschend. Hast du vom Fernsehen geguckt oder warst du vor Ort?
ich war vor Ort, weil meine kleine Schwester Annika Morgan, sie ist mitgefahren.
Cool.
Sie ist bei Big Air und Slopestyle mitgefahren. Und ja, ich meine, Olympia ist was Interessantes auf jeden Fall. Ich meine, es ist so für die Mainstream-Seite ist Olympia mega. Also es ist riesig für Mainstream. Es bringt die Sportart richtig in die Höhe, und Leute sehen das, die es normalerweise nicht sehen würden. So zum Beispiel so etwas wie ein X Games oder so schauen sich jetzt eher mehr Amerikaner an, und das ist halt nur Actionsport. Und Olympia schauen sich halt, keine Ahnung, meine Oma schaut sich das an, mein Onkel aus Amerika ist extra hergeflogen mit seiner Family und mit meiner Cousine und meinem Cousin und Tante, die sind alle aus Amerika hergeflogen, weil sie es unbedingt anschauen wollten, weil sie es einfach so mega geil finden, dass sie bei Olympia dabei ist. Wir waren halt, keine Ahnung, wir waren 15 Leute jetzt in Livigno, fette Morgan-Truppe auf jeden Fall. War ziemlich chaotisch und lustig, auf jeden Fall sehr interessant. Olympia ist halt so, es ist schwierig. Es ist einerseits eben, wie gesagt, für das eine ist es cool, und andererseits muss ich sagen, Olympia ist eigentlich nicht der richtige Repräsentant für Snowboarden, meiner Meinung nach.
Ja.
Es ist so, es ist ein bisschen kompliziert, weil da könnte ich ewig lang drüber reden, und ich weiß auch nicht, wohin damit, weil Olympia wird betrieben von Leuten, die halt ganz oben viel Geld machen und eigentlich eher einen Fick auf den Sporttagen gibt. Die sind, also wenn ich wirklich hart und böse sein kann über das Ganze. Ja, es ist halt, ich bin selber dabei gewesen in 2010. Also ich bin Olympia, bin ich selber nie mitgefahren. Ich bin nur Quali mitgefahren. Ich bin bei 2010 bin ich 43. geworden und 40 qualifizieren sich für Olympia. War sehr bitter. Ich habe halt 4 Jahre meines Lebens nur darauf gewidmet, dass ich jetzt da Olympia mitfahren kann. Und dann im Prinzip ist nichts dabei rausgekommen. Und das war ziemlich bedrückend und ziemlich traurig und einfach bisschen Zeitverschwenden schon fast irgendwie gewesen, weil, ja, nicht wirklich. Mein Snowboarden hat es gut getan, weil man hat so ein Ziel und man will halt dann dahin und man muss sich halt voll crazy drauf vorbereiten, weil die Besten von den Besten auf der Welt gehen dahin, weil die wollen das natürlich miterleben, ist ein cooles Experience und die Karriere ändert sich auf jeden Fall, wenn man Olympia dabei ist, weil ich weiß noch damals, wie ich bei Sky Sports und Eurosport und überall in den Nachrichten war und Interviews wie sonst was gehabt habe und ich war nicht einmal dabei. Wenn du dann dabei bist, dann geht's ganz anders ab. Ich sehe es bei meiner Schwester, sie ist seit 3 Wochen durchgehend auf Interviews gewesen, auf Meetings die ganze Zeit, irgendwelche Reporter nerven sie die ganze Zeit und es wird halt crazy werden. Und sie ist dann im Endeffekt leider Gottes bei Slopestyle nur 4. geworden. Sie war 3. bis zum letzten Run. Das war ziemlich bedrückend für sie auch. Und da war ein bisschen was wegen Judging und das System funktionierte nicht so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und ist dann 4. geworden. Sie hätte eigentlich schon 3. werden sollen, meiner Meinung nach. Und laut der Meinung von vielen Leuten. Und sie hat halt dann mir vor ein paar Tagen gesagt, so, ja, ist crazy, man merkt den Unterschied schon, wenn du eine Medaille hast, dann geht deine Karriere ganz anders ab, also dann bist du wirklich bei den ganzen Talkshows, da bist du immer überall und in den Fernsehen und es ist ein riesiges Hurra um dich herum, weil du für dein Land halt eine Medaille gewonnen hast. Und wenn du 4. dann bist, dann interessiert sich kein Mensch mehr.
Wir müssen mal
dann
kurz ein bisschen sortieren. Denn ich merke das Feuer, das du in dir hast und das werden wir heute noch brauchen, um genau an diese Kante zu gehen, zu Olympia und nicht Olympia. Was total wichtig ist, vielleicht einmal zusammenzufassen, es ist ja da, es ist bei Olympia. Warum ist es bei Olympia und was passiert da? Denn es gibt ja nicht nur im Snowboarding, ich habe das aktiv selber beim Breaking miterlebt, wie der Weg von einer Veranstaltung, die eigentlich an der Straßenecke passiert, die eigentlich ein ganz eigenes Judging hat, auf einmal in ein Punktesystem bei Olympia gequetscht werden muss und welche Kämpfe da ausgetragen wurden. Das habe ich live erlebt. In diesem Podcast-Format reden wir heute über Snowboarding. Vielleicht kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie hat man Snowboarding in dieses Olympia-Korsett, ich nenne es bewusst provokativ, gepresst? Und was passiert dann da eigentlich? Weil das gibt ja verschiedenste Kategorien.
Also ich meine, ich glaube, das erste Olympia war 1998, soweit ich weiß. Und das war schon ein sehr heikles Thema. Ich meine, ich würde eh gern den Leo ein bisschen über Skaten fragen, wie deine Sicht dazu ist, seitdem jetzt Skateboarden olympisch geworden ist. Weil bei Snowboarden war das so zum Beispiel der beste Snowboarder der Welt, der alle Events gewonnen hat früher, Terje Hakansson heißt er, der hat das boykottiert in 98. Er hat gesagt, nee, den Scheiß will ich nicht mitmachen, das finde ich scheiße einfach, da sind irgendwelche Leute, die da ganz oben dabei sind, die halt Fettkohle machen und geben einen Scheiß auf die Sportart und machen das nicht wegen der Sportart, sondern einfach nur, um die Views zu bekommen und Geld zu bekommen. Und es stimmt ja auch und das ist auch der Fall und dann ist er halt einfach nicht mitgefahren und dann hast du nicht einmal den besten Fahrer der Welt am Start. Und dann kannst du das nicht wirklich vergleichen, wer ist der beste Snowboarder. Dann sagen alle, da hat der John Simmons gewonnen. Und es ist halt so schwierig, so, ah ja, wer war das wirklich so das Event, wo der beste Snowboarder rausgekommen ist? Nix gegen John Simmons, der ist mega gut gewesen und ein richtig guter Snowboarder. Aber es ist halt dann doch so, ja, schwierig irgendwie. Es ist echt ein bisschen so baffelnd für mich, ich weiß jetzt nicht, wie das Wort auf Deutsch heißt, aber wie das Ganze aufgebaut ist und das System, wie man sich überhaupt qualifiziert, ist komplett chaotisch. Da ist nichts richtig so aufgebaut, wie es eigentlich aufgebaut sein sollte. Und Snowboarden ist halt eine Sportart, du hast halt Judges und das ist halt sehr subjektiv, weil Snowboarden hat viel mit Style zu tun und mit dem Lifestyle vom Sportart. Also Snowboarden ist ja nicht eine, meiner Meinung nach als Sport ist Snowboarden nicht wirklich eine Sportart richtig, sondern es ist schon mehr so ein Lifestyle-Sportart irgendwie.
Genau.
Und ja. Da steckt halt viel mehr dahinter, Profi-Snowboarder zu sein zum Beispiel. Weil Profi-Snowboarder zu sein heißt, du musst halt irgendwie wie heißt das Wort? Ja, halt einfach jemand sein, der irgendwie die Sport tragen kann und es zeigen kann, was das für ein Leben ist und was das für eine Sportart überhaupt ist. Und das irgendwie dann der Welt dann zeigen zu können. Und das heißt jetzt nicht nur, wer der Schnellste ist oder wer der Sportlichste ist, sondern da steckt auch ein bisschen mehr mit Persönlichkeit dahinter und wie man sich halt zeigt als Mensch und dass man halt irgendwie diese Kultur ein bisschen zeigt. Das ist halt bei Olympia nicht so extrem der Fall. Das ist halt dann mehr so, ja, wer ist der Sportlichste und fertig. Und
ja.
Keine Ahnung, ich finde das halt interessant, weil das damals passiert ist, aber es ist jetzt einfach trotzdem durchgehend gegangen. Olympia passiert immer noch im Snowboarden. Skaten würde mich auch mal interessieren, wie deine Perspektive ist eigentlich dazu.
Ja, da lassen sich natürlich sehr gute Vergleiche ziehen. Es ist ja generell so, um vielleicht auch um das ein bisschen zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast, diesen nachvollziehbar, dieser ultimative Präsentierteller, den Olympia natürlich bietet für eine Sportart, geht natürlich einher mit einer Menge an Standardisierungen, Messbarkeiten, Vergleichbarkeiten, die vor allem kulturell getriebenen Sportarten wie Snowboarding oder Skateboarding natürlich nicht gut tun und vor allem vielen Protagonisten da letztlich dann auch irgendwie aufstoßen, wie du schon sagst. Also sobald so eine komplexe Sportart wie Skateboarding, Snowboarding, was ja eher eine Kultur und Lifestyle ist, versucht wird, in dieses olympische Raster reinzupressen, geht super viel verloren und das ist das, was der Szene, der Kultur dann zu großen Teilen irgendwie aufstößt und was darin resultiert, dass sich so ein bisschen so zwei Fronten bilden. Ne? Also die kulturelle Seite, die informelle Seite, die Lifestyle-Seite, sage ich mal, und auf der anderen Seite die wettkampfgetriebene Profisportler-Seite. Und so bilden sich eigentlich zwei Parallelwelten innerhalb unserer Subkulturen so ein bisschen heraus. Sieht man bei Skateboarding jetzt schon, bei Snowboarding musst du jetzt sagen, aber es ist ja schon fast so krass, dass die kulturell getriebene Seite fast schon ein Stück weit ausgestorben ist über die Jahre verglichen zum Wettkampf-Snowboarding vielleicht. Und deswegen reden wir auch heute, weil du an aller vorderster Front ein ganz großer Kämpfer dafür bist, dass die kulturelle Seite Snowboardings, die Originalseite sozusagen, ohne jetzt welchen Olympia-Athleten, Athletinnen national treten zu wollen, weiterhin nach vorne bringst. Also die Roots von Snowboarding, weil Snowboarding ist ja damals auch als ja, Gegenkultur sozusagen entstanden zum Skifahren oder zum generell Wettkampfstrukturen. Und um es abzukürzen, Skateboarding, super viele Parallelen. Also im Endeffekt durchlebt die Szene mehr oder weniger genau dasselbe wie die Snowboarding-Szene.
Es ist aber, mich brennt gerade die ganze Zeit eine Frage. Leo, ich weiß, du wirst sie wahrscheinlich auch stellen wollen. Aber du standst ja vor dieser Tür, Isen. Du hast ja quasi den Weg dahin gemacht. Du hast halt Wettbewerbe bestritten, um bei Olympia dabei zu sein. Und dann geht diese Tür vor dir zu. Und dann gehst du einen anderen Weg. Wenn du durch die Tür gegangen wärst, wärst du ein Freund von Olympia geworden, hast gesagt, alles mega geil, weil du gewinnst die Goldmedaille und du bist dann der Superstar? Oder hat in dir schon immer so ein bisschen etwas gegrummelt, dass du quasi ein Gegenentwurf dazu bist oder sein musst?
Ich meine, ich fand's immer lustig. Ich wäre sau gern mitgefahren natürlich. Ich meine, ich hätte es gern einfach damals in 2010 einfach abgehakt und gut ist. Und ich habe es gemacht und alles gut. Hab's halt leider nicht geschafft. Aber das Witzige ist, ich wollte halt immer derjenige sein bei Olympia, der halt wirklich ein bisschen Chaos auftreibt. Ich habe zum Beispiel damals einen
Board-Sponsor. Hattest du schon einen Plan, oder wie?
Ja, ich hatte schon einen Plan. Ich hatte so, damals in 2010, da war ich noch recht schlicht und easy unterwegs, nicht so ein Chaot wie jetzt heutzutage. Aber damals schon allein habe ich mir komplett einen Plan überlegt. So, ja, ich habe damals einen Boardsponsor gehabt von Forum, hießen die. Und die hatten ein Board Series Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und da stand fett auf der Base einfach Sex, auf einem anderen Board Drugs und auf dem anderen Board Rock'n'Roll. Und ich wollte unbedingt das Drugs Board haben und dann am ersten Hit der Halfpipe Method rausballern. Und dann sieht man fett straight beim ersten Hit gleich auf der Base Drugs. Und dann, keine Ahnung, irgendwie eine selbstgedrehte Zigarette oder so unten drehen, so tun es, wie wenn das ein Joint wäre oder so, damit sie einfach, während ich auf meine Punkte warte, irgendwie einfach nur Scheiße bauen einfach, weil ich fand das einfach, das ist so ein riesen Outlet für die Mainstream-Welt, wo man wirklich Snowboarden zeigen kann und das zeigt leider Gottes keiner wirklich. Es stehen halt einfach dann alle da und sind halt einfach so und warten auf ihre Punkte und es ist irgendwie so, es gibt kein Show-Element halt. Bei was Snowboarden wirklich so zeigt, wie Snowboarden wirklich ist, so einfach, dass wir Rebellen sind einfach, genauso wie im Skaten. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass das jetzt nicht mehr gezeigt wird. Und es ist halt, aber dann trotz alledem schaut dann mein Onkel das zu und kommt zu mir her und so, boah, ist crazy, die Annika ist die viertbeste der Welt und so, voll geil. Und ich denke mir halt, ja, richtig, also richtig, richtig geil. Ich bin ultra stolz auf meine Schwester. Aber ich finde es halt einfach lustig, weil da fängt es an mit Judging, mit, also nichts gegen die Judges. Ich habe sogar einen sehr guten Kollegen, der Judge ist und der wirklich seine beste Arbeit macht, dass das Judging auch passt bei dem Event. Aber es ist so subjektiv und so schwierig, Snowboarden zu judgen, weil Styles noch mit ins Spiel kommen, wie man sich schon allein anzieht und so, macht schon ein bisschen einen Unterschied. Ja. Und das gehört halt zu der Kultur von der Sportart eben dazu.
Das ist so funny, ey. Das Gleiche kann ich über Breaking erzählen, aus der Bubble, in der kommt. Leo, du wirst, also wenn wir das Gespräch mit dir, du würdest genau das Gleiche sagen, oder? Wenn es um Skating geht und Bewertung, oder?
1:1, nur ohne Schnee.
Ja. Ja. Und das ist so faszinierend. Auf der anderen Seite, guck mal, wir leben ja mit Subkulturen und dann dieser Brücke zur Markenwelt. Ja, trotzdem immer daran, du brauchst ja irgendwie, du brauchst die Logos, die Brandings, dass Menschen Geld dafür zahlen, dass du diesen Freiraum bauen kannst, in dem du deine kulturelle Liebe entfalten kannst. Das ist überall gang und gäbe. Und ich glaube, aus meinem Marketing-Blickwinkel ist ja immer so der Hauptpunkt, sorg aber dafür, dass du diesen Raum richtig absteckst und dass das deiner ist und so. Aber sorgt auch dafür, dass genug Scheinwerferlicht auf das ist, kommt, damit die Leute sehen, dass es das gibt und dass es cool ist. Hip-Hop als Musikelement hat es recht einfach gehabt, hat die ganze Welt gespannt. Die coolen Dudes tragen die coolen Klamotten, sind cool, kannst du auch nicht bewerten, außer ein paar Schadzahlen, aber der ist einfach cool, also schmeißen wir den mit Geld und allem drum und dran. Da haben wir Sportarten immer ein bisschen schwieriger. Trotzdem könnte doch dadurch eigentlich Olympia auch immer wieder ein Segen für die Culture gewesen sein, weil dadurch mehr Spotlight draufkommt, oder?
Also mein Take dazu ist, die Olympia bietet überdurchschnittlich viel Spotlight, frisst dadurch aber auch eben die Individualität der teilnehmenden Athletinnen auf oder nimmt sie weg, weil alles durchstandardisiert ist. Dementsprechend ist es einfach ein zweischneidiges Schwert. Genau. Aber wir sind ja nicht nur wegen Olympia heute hier, genau, um nochmal eine kleine Brücke zu schlagen. Es ist ja auch so, Ethan, du hast offensichtlich, oder ist nicht von der Hand zu weisen, dass du super viel persönliche Olympia-Erfahrung hast und natürlich auch einfach aus der Szene heraus, dadurch, dass du, ich meine, wie lange snowboardest du jetzt schon? So ganz kurzer Exkurs.
Ich snowboarde schon, ich glaube, 27 Jahre oder sowas.
Okay, ja. Dementsprechend hast du, glaube ich...
25
ja, krass. Ungefähr, ja. Also fast dein ganzes Leben.
Ja.
Bist ja noch nicht 30. Dementsprechend hast du einfach super viel Insights, Know-how und auch eine gewisse eigene Vorstellung, wie der perfekte Snowboarding-Event oder das perfekte Snowboarding-Gathering deiner Meinung nach auszusehen hat. Und genau das praktizierst du jetzt ja schon seit ein paar Jahren sehr erfolgreich. Also nicht nur du alleine, aber du bist einer der führenden Köpfe dahinter mit dem DYX Street Jam. Und wir würden uns freuen, wenn du hier mal kurz ein bisschen das Konzept erläuterst und vielleicht auch so ein bisschen erklärst, wo es herkommt, aus welchem Antrieb ihr das Projekt gestartet habt.
Ich finde es lustig, dass wir von Olympia auf Street Jam gehen, weil ich habe da vor kurzem mit ein paar Leuten geredet Olympia ist die eine Seite vom Snowboarden und Street Jam ist genau das Gegenüberliegende. Also wirklich ein genau das Gegenteil. Ja. Einfach ein komplettes Gegenentwurf. Wir sind 100% da für die Kultur. Also es ist wirklich nur Kultur. Das Event, um das kurz zu erklären, wie das Konzept ist, wir laden halt, keine Ahnung, um die 60, 70 Fahrer ein, aus aller Welt, also eigentlich eh die besten Street-Snowboarder und ein paar Contest-Fahrer auch, dass wir beide Welten von beiden Seiten auch zusammenziehen, und den Contest-Kids einfach auch zeigen, so, ja, das ist Snowboarden, unserer Meinung nach, das ist das Wahre. Und
wir wollen sie infizieren sozusagen.
Genau, wir wollen sie infizieren auf jeden Fall und ein bisschen daran erinnern, warum wir den ganzen Spaß da gestartet haben, warum wir das angefangen haben überhaupt. Und früher war das so, wo ich aufgewachsen bin, habe ich Events gesehen, wo es halt echt crazy war und es war voll so ein Punkrock, Rebellion Vibe einfach, mit Musik und Snowboarden und Party und so. Und das gab es jetzt schon länger nicht mehr wirklich. Und ich habe dann realisiert, ich habe vor 9 Jahren ungefähr ein Konzept angefangen, das hieß DIYX, Do It Yourself Extreme. Das ist jetzt im Prinzip halt Namen der Firma. Und Street Jam ist so einer der Events im Prinzip. Und DIYX war damals Leute einladen, Snowboarder einladen, Homies, und wir sind dann zu einem Skigebiet hingegangen und haben dann einen Park im Prinzip so umgebaut, wie wir es wollten. Und das ist das Schöne an Snowboarden, man kann Schnee immer hernehmen, wie man will, und man kann kreativ werden. Und haben dann im Prinzip 2 Tage oder 1 Tag lang einen Park, was schon da gestanden ist, komplett umgebaut, auf eine Art und Weise, wie wir Bock hatten. Es gab keine Regeln, es gab keine Vorschriften, sondern einfach auf den Berg Schaufeln in die Hand nehmen und irgendwas machen. Und das ist dann so lustig gewesen. Das Konzept hört sich jetzt irgendwie nicht so geil an für jemand, der Außenstehender vielleicht ist und sich denkt so, boah, ich muss meinen eigenen Park schaufeln. Macht ja keinen Spaß. Das ist ja anstrengend und nervig. So, aber das war halt dann so, dass die Leute wirklich zusammengekommen sind. Das ist jetzt nicht so wie bei einem normalen Event, wo man aber aufkreuzt mit seiner Gruppe von Freunden und man bleibt innerhalb von der Gruppe von Freunden und fährt einfach den Park und gut ist und Spaß macht, sondern man muss mit allen Leuten interagieren und mit denen reden, okay, wie machen wir das und machen wir das und dann bauen wir das dahin und das tun wir dahin. Das ist halt cool an das Ganze, weil man dann wirklich die Leute richtig gut kennenlernt, weil man halt zusammen arbeiten muss. Und dann kannst du halt kreativ werden und das macht dann am meisten Spaß eigentlich, wenn man im Prinzip das machen kann, was man selber will. Es ist wie so eine Sandburg bauen für Erwachsene.
Eine große Spielwiese im Schnee
sozusagen. Genau, genau. Ja. Und das war halt dann echt ganz cool. Das habe ich ein paar Jahre gemacht und dann irgendwann bin ich zu meinem Teammanager von Monster gegangen, der Thomas Baumann. Und wir haben dann gesagt, hey, ich würde gern was Größeres machen. Und dann hat er gesagt, hey, lass uns, er ist mehr von der Skate-Seite bei Monster. Und hat gesagt, hey, lass uns irgendwas wie Kopenhagen Open machen. Und aber halt Snowboard-Format ist logistisch um einiges schwieriger und komplizierter wegen Schnee und wegen ja halt Erlaubnisse, dass wir überhaupt welche Spots fahren können, weil kannst jetzt nicht wie bei Skateboard, wie bei Kopenhagen Open einfach aufkreuzen und einen Street-Spot fahren und wenn die Bullen kommen, dann kommen die Bullen, dann gehst du halt woanders hin, sondern es muss halt alles passen, weil wenn du da tonnenweise an Schnee irgendwo auf die Straße hinballerst, da brauchst du auf jeden Fall die Genehmigung dafür. Auf jeden Fall ist dann das Konzept so, wir bringen Schnee in die Stadt rein, irgendwelche spezielle Streetspots, die wir finden, für die wir halt die Genehmigung holen. Und dann laden wir die 60, 70 Fahrer ein und wir haben einfach eine Session drauf. Und dann holen wir noch andere lustige Elemente rein, wie Feuer oder Musik und alles Mögliche. Und die Fahrer müssen auch selber die Schaufel in die Hand nehmen und selber ihre Take-Offs bauen und alles. Und es ist eigentlich echt ein simples Konzept, aber es hat halt keiner gemacht seit Ewigkeiten oder noch nie, glaube ich, im Snowboard-Bereich. Und das ist dann im ersten Jahr, wo wir es in Innsbruck gemacht haben, es ist so eskaliert und so erfolgreich gewesen, Darauf waren wir gar nicht vorbereitet. Und ja, jetzt machen wir schon 5, 6 Jahren. Und ist echt sauwitzig auf jeden Fall. Also Leute feiern das extrem. Wir machen riesige Afterpartys, wo Leute wirklich sich austoben können und gute Artists einladen und so. Und wir wollen halt so eine Plattform schaffen, wo auch Leute einfach kommen können, ihr Snowboard mitnehmen können und selber fahren können, auch wenn sie nicht eingeladen sind, sondern es ist halt einfach nur ein offenes Konzept, damit einfach alle sich inkludiert fühlen und es nicht so Exklusivität irgendwie praktiziert, sondern einfach, es ist für alle da, es ist für die Kultur da, jeder kann Spaß haben und ja.
Ist total spannend zuzuhören. Und Leo, bevor du bestimmt jetzt nochmal einen weiter reingehst, was dieses ganze Event angeht, will ich nochmal einen Schritt rausgehen mit euch. Denn das Ganze spricht für die Liebe für Snowboarding. Aber kannst du versuchen, die zu erklären? Warum macht es das eigentlich so besonders? Was ist das Besondere am Snowboarding für dich aus deinem Blickwinkel? Weil wir müssen ja Leute und wollen die Leute auch davon überzeugen, was das Besondere dann ist. Wir haben verstanden, auf Olympia ist es, aber da wird es so ein Korsett gestutzt, aber es ist ganz cool, weil es tolle Bilder gibt. Du hast ein wahnsinnig spannendes kulturelles Event geschaffen, was für die Szene ein wunderbarer Ort ist. Aber warum das Ganze eigentlich? Was ist Snowboarding?
Was ist Snowboarding? Ja, okay, und das ist, also wie gesagt vorhin, wie ich erklärt habe, wo wir über Olympia geredet haben, es ist auf jeden Fall mehr eine Kultur und einen Lifestyle im Vergleich zu, als wie ein Sport. Snowboarden ist für mich, also ohne Snowboarden, wäre ich, keine Ahnung, was ich wäre. Also das hat mich wirklich geprägt als Mensch. Es ist halt inklusive, also Snowboarden ist die Sportart schon selber, das wirklich die Tricks machen und sportlich sein und sich bewegen auf dem Berg und so, aber es hat auch viel mehr dazu irgendwie, also es ist lustig, wenn ich manchen Leuten erkläre, die halt nichts mit Snowboard zu tun haben, ich muss dann irgendwelche Events hingehen und dann Party machen und so, das gehört halt auch dazu. Ist halt Teil des Jobs einfach. Manchmal will ich nicht einmal feiern oder so, aber ich muss dann einfach irgendwo hin und saufen gehen oder so. Es ist sau schwierig zum Erklären irgendwie, was das eigentlich ist, aber es ist halt Kreativität, das ist halt richtig.
Ich kann dir Hilfe geben. Es ist so ein bisschen klischeehaftes Wort, aber das Wort Ausdrucksform passt vielleicht ganz gut.
Es ist wie eine Kunst eigentlich. Also wenn du jemanden zuschaust beim Snowboarden, ein richtig guter Snowboarder, der fährt einen Berg runter und dann schaust du dem nächsten zu. Und das ist bei Street Jam zum Beispiel ein Riesenteil. So, ich lade immer Leute ein, die halt wirklich vielfältig sind. Also das Starterfeld ist so bunt einfach an verschiedenen Arten von Menschen und man zeigt halt dann wirklich, was Snowboarden ist. Der eine macht halt super kreative kleine Features und macht halt wirklich so lustige, so Skate-ähnliche Tricks und so, macht manchmal sogar Sachen ohne Bindungen an und macht Kickflips mit dem Snowboard oder so und dann macht der andere einfach die heftigsten Tricks. Und dann hast du noch dazu, das ist nur Street, aber in dem Fall. Und dann hast du noch Park und dann hast du auch noch Powder. Und wenn du jemanden zuschaust beim Powderfahren, beim Backcountry, im Tiefschnee und der eine fährt einen Berg runter, das ist seine Linie, die er gefahren ist. Das ist wie so eine Art Kunst im Prinzip, dass er sich da einen Berg reinmalt. Ja, genau, einen Berg reinmalt. Das ist so eine Unterschrift für ihn. Und der nächste macht dann komplett was anderes einfach. Der eine fährt einfach schöne Schwünge einfach. Und das ist auch etwas, das ich super gern anschaue und selber auch praktiziere und versuche, selber gut zu können. Aber dann der andere springt einfach dann von irgendeiner Klippe einfach runter, was 10 Meter hoch ist oder so und macht dann einen Backflip runter oder irgend sowas, weil er einfach ein Draufgänger ist und einfach senden will. Das ist halt das Schöne an Snowboarden. Du hast halt die verschiedenen Welten innerhalb einer Sportart. Du hast halt das Skate-Aspekt, dass du halt dann Street fahren kannst und in der Stadt ein Rebell sein kannst und Cops dodgen kannst. Und dann hast du den Naturaspekt, wo du halt einfach einen Berg runterfahren kannst, was unangefasst worden ist von Menschen, sondern einfach das, was da ist, und du fährst da einfach runter. Aber dann kannst du auch noch natürlich den Schnee hernehmen und dann Schanzen bauen und dann kannst du in den Park reingehen, was man-made wieder ist, und da kannst du auch wieder kreativ werden und etwas voll Crazies bauen und so dein Snowboarden zeigen. Also dann gibt's halt die Olympia-Seite noch und da kannst du halt einfach zeigen, wie viel du spinnen kannst und wie viel du dich drehen kannst.
Ich erzähle euch mal einen kurzen Einstieg, den ich am Anfang schon beschrieben habe. Ich bin in meinem ganzen Leben, gab für mich nicht viele Möglichkeiten. Trauriger Blick. Ich hatte ja keine Möglichkeiten. Ich war einmal in meinem Leben Snowboarden. Bisher. Oder einmal in meinem Leben.
Aber einmal ist besser wie keinmal.
Einmal in meinem Leben, also in ein Skigebiet, um Skifahren zu können. Und das, ich liebe Schnee, ich liebe Natur. Ich komme aus Hamburg. Das war immer ein bisschen schwierig. Dieses eine Mal, ich habe nie auf Skiern gestanden, ich habe keinen Kurs gemacht, ich habe nichts gemacht. Aber könnt ihr mal, also ich muss ja, aber es war klar, dass ich snowboarde und mir nicht Skier nehme, um mit so zwei Dingern da runter zu fahren, weil ich halt gesehen habe, die diese Dinge haben, die fahren halt den Berg runter. Und das machen sie manchmal schnell, manchmal ein bisschen schneller, aber die fahren halt den Berg runter. Und ich in meiner Hip-Hop-Attitude dachte mir, nee, aber Snowboard, es sieht doch auch einfach viel cooler aus, mit dem Snowboard zu fahren, simple as it is. Und das war der Grund, warum ich mit dem Snowboard dann in Garmisch über die Olympiapiste runtergeprügelt habe, bis in tiefe Dunkelheit, weil ich da nicht runtergekommen bin. Aber es ist scheißegal. Ich stand auf diesem Ding und ich habe mich cool gefühlt. Ist es das?
Ja, es ist einfach, ich glaube, Ethan, vielleicht kann man es auch so sagen, es ist einfach Snowboarding und halt, da gehört auch Skateboarding und viele anderen Urban Sports haben halt einfach einen großen Inspirationsfaktor. Ich glaube, da kann man es mit zusammenfassen, sowohl was irgendwie auch die Strahlkraft nach außen für Außenstehende angeht. Ne, jetzt das Beispiel mit dir, Nico, im Skiurlaub muss dann doch das Snowboard sein, als auch eben innerhalb der jeweiligen Kosmen, weil es einfach einen Platz für jedermann, jeder Frau gibt. Man kann seine eigene Schiene fahren, sich gegenseitig inspirieren und das ist einfach nichts irgendwie festgeschrieben. Es ist wie so ein, ja, so ein Melting Pot auch für Kreativität, verschiedene Characters und diese verschiedenen Ausdrucksformen, die ich eingangs schon erwähnt habe. Ich glaube, das macht nicht nur Snowboarding, sondern auch viele andere subkulturellen Bewegungspraxisen sehr, sehr special und bietet daher auch viele Chancen für zum Beispiel auch externe Brands damit zu arbeiten, muss man sagen.
Ja. Ja, man sieht es dann, ey, so jemand wie Monster, die springen dann komplett auf sowas drauf ein, weil das halt einfach mehr ihr Image dementsprechend passt, was sie halt irgendwie zeigen wollen. Und ja, ich meine, wenn man das auch so zurückgreift auf Olympia zum Beispiel, ich habe wegen Olympia angefangen zu snowboarden. Ich meine, ich habe das damals gesehen, damals war noch Olympia irgendwie schon noch so ein bisschen rebellenmäßig unterwegs. Und ich habe damals den Heikki Soosta gesehen, ein Finne, der hat einen riesigen Mohawk, hat einen fetten Alley-Oop 540 in der Halfpipe gemacht in Salt Lake City bei Olympia. Und ich habe das gesehen und dachte mir so, ach du Scheiße, was ist denn das? Das ist ja richtig geil, das ist einfach so richtig genau das Gegenteil von allen anderen Sportarten. Es gibt keine Regeln, es gibt kein Dresscode, es gibt keine Coaches, die dich anschreien und sagen müssen, was du machen sollst und so. Es gibt einfach keine Regeln und das ist das Schöne an Snowboard, dass es einfach keine Regeln gibt. Und es ist genau das Gleiche am Skaten. Es steht ja keiner da, wenn du anfängst so, du musst jetzt das machen oder du musst jetzt das machen oder um der Beste zu sein, musst du das haben können oder so. Du kannst halt einfach deinen eigenen Weg gehen. Es gibt so viele verschiedene Spalten in Snowboarden und Skateboarden, wo du hingehen kannst und das ist halt das Schöne daran. Und ja, keine Ahnung, das ist, ich glaube, da sind wir jetzt eh relativ gut zu dritt da auf dem guten Punkt gekommen, was Snowboarden und Skaten und das alles eigentlich ist.
Ja, ich glaube, dafür ist das Format da. Wir sind uns einig. Was aber dieses Format auch schaffen muss, ist, es muss Dialog hinbekommen. Und du beschreibst so Brands wie Monster, die, glaube ich, auch kulturell eh alle, die sehen das, die fühlen das, die sind da drin, die sind teilweise schon Teil davon, denen muss man nicht mehr so viel davon erklären, die verstehen, warum sie da sind. Was wir hier schaffen müssen, ist Räume, Dialogräume zu bauen, in denen auch Brands Tap-in hinbekommen können, die nicht da sind, die es vielleicht auch nicht verstehen. Leo, was würdest du sagen? Wie baut man denen am besten eine Brücke? Also du hast, wir werden hier in diesem Format über ganz viele verschiedene Urban Sports sprechen. Auch Skateboarding kommt noch, aber wir sprechen hier heute ein bisschen über Snowboarding. Auf deinen Blick, auch als Agenturmensch, was braucht es, um diese Brücken zu bauen, damit die Leute Snowboarding noch mehr als das verstehen, was Ethan hier auch einfach verkörpert?
Es braucht als Marke oder Brand auf jeden Fall eine gewisse Portion Mut oder ein bisschen Risikobereitschaft, zumindest verglichen mit der klassischen Fußball-Bundesliga-Bandenwerbung, würde ich mal sagen, wo alles durchgemessen ist. Es gibt den Tausender-Kontaktpreis, man weiß ganz genau, wie viele Leute man zu welcher Zeit womit erreicht. Es ist einfach in Sportarten oder Cultures wie Snowboarding, Skateboarding und so weiter, du buchst nicht einfach irgendeine Werbefläche, du gehst rein und im Idealfall mit ein bisschen längerfristigen Engagement und versuchst, Dinge richtig zu machen. Und zum Glück gibt's Leute wie dich, Nico, oder wie uns, oder auch Ethan, der das ja auf gewisse Art und Weise auch selbst macht als Athlet. Ich weiß nicht, Ethan, ob du schon mal irgendwie mit größeren Brands so außerhalb der Core-Bubble zusammengearbeitet hast. Aber letztlich vermischen sich jetzt ja je älter Kulturen werden, je länger die bestehen, auch immer mehr Expertisen, auch im, sag ich mal, klassischen Marketingbereich, wo man es dann einfach schafft, zwischen den Welten zu vermitteln. Und dafür sind wir ja letztlich auch mit dieser Plattform irgendwie da. Aber um nochmal den Weg zurückzugehen, ist es, glaube ich, einfach ganz wichtig, mit diesen persönlichen und individuell getriebenen Engagements in der Szene zu arbeiten und das für sich als Brand zu nutzen, anders als jetzt einfach nur irgendwo ein Logo drauf zu slappen, weil das geht selten gut. Außer bei Olympia, meine Meinung.
Ja, na, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es ist schwierig. Also ich habe noch nicht wirklich mit einer non-endemic Brand gearbeitet, bei Street Jam jetzt in dem Fall. Wir reden drüber. Es ist aber ein riesiges Thema auch bei uns, weil wir einfach Angst haben, dass wir irgendwas mit reinnehmen, was halt dann die Sportart ein bisschen ins Schlechte zieht oder zu hohe Ansprüche hat oder so und die Sportart nicht verstehen generell. Und das ist das Schwierige, wenn du eine außenstehende Brand mit reinnimmst, weil, wie du selber sagst, bei Fußball oder so, da sind halt einfach die Vorgaben da hast du halt deine Bande, wo du halt dein Logo drauf klatschen kannst. Bei Street Jam ist es schon ein bisschen anders und zum Beispiel, wir wollen halt nicht voll Branding überall haben, sondern es soll halt einfach eher schlicht ausschauen und es soll wirklich nur 100% die Sportart zeigen, wie die Sportart ist, als kulturelle Basis und nicht irgendwie hier ein riesen Werbespot sein für alle. Und das müssen halt dann solche Firmen einfach auch verstehen. Und das ist schwierig zu finden, weil man hat es oft gesehen, wie Firmen wie Nike oder so in Snowboard reingekommen ist und dann haben die Zahlen nicht gestimmt und dann ist auf einmal so, ja, okay, nee, wir ziehen jetzt den Plug und gut ist und Snowboarden ist jetzt nicht mehr bei uns. Und es ist halt einfach traurig zum Sehen, wie die halt kommen und gehen und ein bisschen die ganze Industrie ein bisschen ratteln und teilweise sogar ein bisschen kaputt machen.
Nike ist tatsächlich ein, ich will jetzt nicht sagen ungünstiges Beispiel, also aus Snowboarding-Sicht total, aber eigentlich ist Nike ja als Brand schon dafür bekannt, dass sie kulturelle Nuancen irgendwie erkennen und auch für sich 100%. Zu nutzen wissen. Bei Skateboarding sind sie jetzt seit über 25 Jahren am Start. Das war auf jeden Fall damals, ich meine, da warst du wesentlich näher dran. Ich glaube, du bist sogar für Nike auch damals gefahren, oder? Du warst sogar Teil des Teams, als sie dann Snowboarding-Stecker gezogen haben. Ja, das war auf jeden Fall ungewöhnlich. Aber kannst du vielleicht auch an andere Brands denken, die in der Vergangenheit innerhalb Snowboarding-Kosmos, also wie du schon sagtest, Non-Endemic-Brands, die ihr Ding richtig gut gemacht haben? Ich denke da zum Beispiel auch an den anderen Auto- oder Jeep-Hersteller, die, glaube ich, auch schon mal irgendwie aktiv waren. Waren das aus deiner Sicht irgendwie Partnerships oder war das real, war das irgendwie authentisch? Haben die ihren Job gut gemacht?
Ich überlege gerade, was für Firmen es damals so gab oder heutzutage gibt. Ich meine, was mir jetzt so jetzt gerade so einfällt, meine Schwester hat jetzt gerade einen Vertrag, so einen neun-Monat-Vertrag bei Samsung unterschrieben und es ist schon lustig zum Zuschauen, wie die das so gerade durchziehen und ich meine, die wollten das halt bis Olympia machen und jetzt ist ihr Vertrag aus und was für so Influencer-Meetings sie hatte und Treffen, wo sie halt dann irgendwelche Sachen filmen musste, was echt ein bisschen nicht in die Sportart wirklich reinpassen. Fand ich schon sehr amüsant und lustig irgendwie zum Zuschauen von der Seite. Es ist, ich glaube, die sehen halt, wie wir gerade gesagt haben, einfach dieses Potenzial an so einer Sportart, dass es halt so die Firma ein bisschen Core macht, in Anführungsstrichen. Und das ist, glaube ich, das Ziel von vielen Firmen, dass es halt einfach von der Jugend angenommen wird und gesagt wird, wow, Samsung finde ich jetzt richtig geil, weil Snowboarder sind da am Start und die supporten das. Aber ich glaube, das sind halt Leute, die dahinter sind, die sind halt nicht so krass in Snowboard investiert. Die sehen nur das allgemeine Bild von Snowboarden und sehen so, okay, da müssen wir hin. Aber da ist kein Wissen dahinter. Und die ziehen das Ganze ein bisschen in die falsche Richtung hin und das macht es dann ein bisschen strange. Also ich will jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit negativ über solche Sachen reden oder so. Also es ist mega, dass sie halt reinkommen und Geld investieren in so eine Sportart. Ich meine, meine Schwester hat einen riesen Vertrag gehabt bei denen. Und es war mega geil. Aber rein persönlich, wenn ich jetzt das ansehe, wie es, wenn ich jetzt da unterschreiben würde und Sachen machen müsste, die mir halt gar nicht passen, weil ich bin sehr heikel über, wie meine Karriere gezeigt wird und was für einen Stellenwert ich im Snowboarden habe und dass ich halt nicht irgendwie zu Mainstream bin. Es ist ein bisschen schwierig, dann wäre ich ein bisschen nicht so happy mit dem Outcome von dem Ganzen, muss ich ehrlich sagen. Aber für die Sportart selber war es, glaube ich, jetzt nicht schlecht, weil sie halt Kohle reinbringen. Also solange Kohle fließt in der Sportart und Leute ihre Sportart machen können und Sachen ermöglichen können mit finanziellen Hintergrund und so, dann ist es schon gut für die Sportart in dem Fall. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen zu weit weggetrieben bin von der Frage oder.
Ja, wie du schon sagst, Ethan, ne, es ist immer gut, wenn Budgets, Aufmerksamkeit von extern irgendwie reinkommen. Die Frage ist immer nur, zu welchem Preis. Du hast das gerade schon ganz gut an deiner eigenen Situation als Individuum, als Athlet irgendwie erklärt, dass es da immer diverse Abwägungen zu machen gilt. Und die Community ist dann so der andere Faktor. Ne? Werden so Events wie DYX eben ermöglicht oder wird die Szene oder Snowboarding an sich einfach nur so ein bisschen genutzt, um eine Marke ein bisschen cool hochzupolieren? Das ist, glaube ich, so das Spannungsfeld, dem man sich da bewegt. Und vielleicht auch nochmal, um die Brücke zu Nico zu schlagen, je länger ich jetzt Ise noch zugehört habe, ist es, glaube ich, einfach super wichtig zu betonen, dass man eben Leute in der Mitte braucht, die vor allem halt die Zeit mitbringen, die Zeit sich für beide Seiten nehmen, um ihr was rauszuarbeiten, was wichtig ist. Also bestes Beispiel so, ne, es ist cool, wenn Marketingentscheider sich dazu entschließen, komm, wir machen was mit Snowboarding, aber Marketingentscheider haben einfach per se nicht sonderlich viel Zeit, um da jetzt in der Tiefe reinzugehen. Das heißt, die brauchen, also und wenn wir jetzt dann im Core oder der Snowboarding-Core irgendwie eine größere externe Marketing-Snowboarding was machen will, als nicht cool, nicht authentisch wahrnimmt, dann ist das höchstwahrscheinlich nicht ein Problem, ist ein Problem dessen, dass jemand bei der Marke zu wenig Zeit hatte, sich da wirklich reinzudenken und sich vielleicht so ein paar wirkliche Bestandteile von Snowboarding rauszusuchen, wo man sagt so, hey, hier ist der Fit mit meiner Marke, mit meinem Brand, lass darauf mal irgendwie aufbauen. Und dann ist das sowohl im Innenverhältnis als auch später in der Außenwirkung einfach eine runde, authentische Sache. Und alle haben was irgendwie davon. Am Ende muss man ja immer gucken, dass sowohl der supportende Brand als auch die unterstützte Szene, Culture, was auch immer, alle fein mit sind und so es ist einfach nur sich nach einer runden Sache anfühlt.
Ich meine, man bräuchte wahrscheinlich einfach eher so wie so ein Mediator einfach, wenn man so etwas wie Samsung oder so sieht und es sind halt alle Leute, die halt einfach gar keinen Plan von der Sportart haben. Man bräuchte halt einfach irgendjemanden, der den im Prinzip das Ganze irgendwie übersetzen kann, weil dann funktioniert es meistens, wenn man jemanden.
Hast du gehört, Nico?
Ja. Ja, du hast aber richtig, du hast recht, dann funktioniert es. Und ehrlicherweise, das ist die Arbeit, die ich in all meinen Feldern schon mein ganzes Leben lang immer stärker mache, je mehr ich gemerkt habe. Und das ist ja hier genauso. Es gibt einen Core in etwas, in diesem Fall im Snowboarding, der ist genauso. Wir werden das ja oft thematisieren, Leo, das weiß ich. Aber jetzt für Snowboarding, der ist cool. Und das kannst du nicht definieren. Das ist einfach cool. Du siehst es, du spürst es, du merkst es, da ist Authentizität drin, da ist irgendwie eine Haltung drin, da sind eine Kompromisslosigkeit drin, Dinge zu machen außerhalb von Konventionen. Du machst das so, weil du es so cool findest. Und das ist wiederum etwas, je mehr Spotlight drauf kommt, und da ist Olympia natürlich auch ein Faktor, sorgt dafür, dass die Cool Kids gesehen werden, dass dann Leute sagen, da will ich auch hin. Konsumenten, die sagen, ich will auch so cool sein. Und auch Brands, die nach irgendwie einer Zielgruppe, am Ende geht es immer um Verkaufen, am Ende geht es immer darum, Produkte platzieren, am Ende geht es immer darum, kulturell sich aufzuladen und positiv zu konnektieren. Snowboarding kann vielleicht sein, wo du reingehst, weil es irgendwie sich cool anfühlt. Und genau dann passiert aber das. Und das ist der entscheidende Punkt, diese Übersetzung. Und ich glaube, dazu ist dieses Format wichtig. Dazu sind Agenturen wie unsere, wie Service and Culture wichtig, aber genauso auch Feinern, die noch näher dran sind an diesem Core. Menschen wie du, Ethan, mit solchen Events, die übersetzen können und Räume schaffen können, damit im Zweifel selbst die Versicherung da draußen der Meinung ist, es wäre cool, dass ich da reingehe, um dann wiederum zu steuern, dass sie aber nicht nur ein Logo an die Wand klatschen, sondern dass sie kapieren, dass sie einen kulturellen Raum betreten, in dem sie mitmachen, mitgestalten können. So wie du, Ethan, vorgibst, hey Leute, kommt, seid, ey, wir bauen, ihr baut, ey, keine Ahnung, X-Versicherung, baut eure Parke selber, baut den Court selber, es ist cool, das ist der Raum, den ich schaffen möchte, aber respektiert die Culture und die Haltung in deinem Ganzen und hab Verständnis dafür. Ich glaube, Leo, das ist das Wichtigste als Code, was es braucht, um jede von diesen Subkulturen, Subkultursportarten, die wir hier besprechen, dann irgendwie zu verstehen und zu handeln.
Ja, das merken wir tatsächlich in unserer Arbeit bei Finance auch recht oft, vor allem, wenn es darum geht, in Pitches oder sagen wir mal Partnerschaften, also wir vermitteln ja auch viele Partnerschaften für verschiedene Events, zum Beispiel, wenn wir merken, okay, hey, bei DYX, da geht richtig was vorwärts, jetzt am Ethans Beispiel, ne, dann fungieren wir öfter, auch können wir auch mal als Brücke zu, ne, einem größeren Pool an Non-Endemic Brands irgendwie mit unseren Kontakten irgendwie fungieren. Und was wir ganz oft merken ist, wenn man dort dann pitcht, dann ist das ja erstmal oftmals ein Grobkonzept, ne, was aus dem Grund, weil man das ja mit einem Brand zusammen weiterentwickeln will, ne, damit es dann am Ende auch wirklich passt wie Arsch auf Eimer und sich irgendwie gut anfühlt. Bei den Brands ist es dann aber oft so auf Gegenseite, dass sie dann die groben Konzepte mitunter noch gar nicht irgendwie greifen können oder auch oftmals so ein bisschen die Vision selbst fehlt, so zu verstehen. Also das, womit wir, ne, wir kommen selbst aus der Skateboarding-Szene, vielleicht ist das auch was, womit man einfach ein Stück weit dann irgendwie aufwächst und sozialisiert wird. Aber auch diese Bereitschaft, einfach mal so ein bisschen kreativ zu sein und vielleicht auch schon Potenziale zu erkennen und selber irgendwie was mit reinzuwerfen, gibt's dann in der Marketingwelt doch öfter mal oder weniger, als man vielleicht denkt. Und ja, man kann halt einfach, wir können nicht immer irgendwie ein komplett ausgearbeitetes Detaildeck schon irgendwie vorsetzen, weil dann ist es ja auch am Ende wieder auswechselbar, wer irgendwie draufsteht und den Deal eingehen würde. Und das ist immer so ein bisschen das Problem.
Aber Ethan, was wäre dir wichtig, wenn Brands kommen? Wie sollen die mit dir und deiner Welt in Kontakt treten, damit sie auch im Zweifel vielleicht sogar Teil davon werden können? Denn das Sponsoring, das finanzielle Unterstützen von Subkultur ist ja nach trotzdem maßgeblich, damit man sich aufstellen kann. Aber was müssen die richtig machen?
Ja, also wie gesagt, so einen Übersetzer zu haben, ist mega wichtig, damit sie das halt einfach auch verstehen, dass jemand intern einfach da ist und einfach versteht, okay, das ist jetzt ein Snowboard-Event, wir treten jetzt hier, wie ihr selber gesagt habt, in einen Kulturenbereich ein und müssen das respektieren. Das muss man einfach respektieren und schätzen, was man da überhaupt mitmacht und nicht einfach nur die ganze Zeit Dollarzeichen vor den Augen sieht und das Ganze mit einem business-technische Seite irgendwie ansieht, sondern man muss schon seine Zeit investieren und Vertrauen in der Sportart auch haben, weil es ist halt nicht wirklich so ein simples Konzept. Es ist nicht wie bei einem Fußballspiel, du kriegst deinen Banner und fertig, das ist deine Werbung. Sondern da muss man auch selber investiert sein und dann funktioniert's. Man muss halt irgendwie wirklich das auch ein bisschen mitleben und verstehen. Und wenn man das nicht versteht, dann wird es schwierig sein, dass diese Firma, was jetzt in dem Fall, sagen wir jetzt bei Street Jam jetzt dabei wäre, die müssen das verstehen, sonst kommt dabei für beide Seiten nichts mehr raus. Die werden halt nicht den Outcome sehen und sehen, ja, okay, passt, wir haben jetzt so und so viel verkauft wegen dem oder so, sondern das ist halt ein langfristiges Ding. Und wenn, das sieht man bei Monster. Monster hat halt einfach ihre Zeit investiert und jetzt sind sie Teil von dem Ganzen, weil sie Leute intern haben, die das halt verstehen. Die haben Leute wie Thomas Baumann, die halt Skateboarden und Snowboarden 100% verstehen und wissen, was das ist, in dem sie sich eingreifen. Aber die Leute ganz oben haben nicht so viel Ahnung. Das sind halt einfach die Leute, die halt einfach die Firma, die großen Sachen halt betreiben und so. Aber die brauchen halt jemand, der weiter unten arbeitet, der halt dann einfach sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um diese Seite von der Firma. Ich kümmere mich um die Skateboarder und die Snowboarder. Und das wird geil. Und da muss ein Vertrauen von oben auch kommen. Und ich glaube, es hat viel mit Vertrauen zu tun und einfach einen Übersetzer in dem Fall zu haben. Ich glaube, dann funktioniert's.
Genauso wie die Bereitschaft für eine gewisse Langfristigkeit oder eine gewisse Geduld, muss man vielleicht in dem Fall auch eher sagen. Weil es ist ja schon so, dass das Engagements, aber es können auch reine Marketingkampagnen, sag ich mal sagen, die irgendwie einen Connect zu Snowboarding, Skateboarding, Urban Subcultures haben, die müssen, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Also, das sind nicht zwingend, das sind keine Kampagnen oder Aktionen, die irgendwie direkt Verkauf fördern. Ne? Man muss es immer aus einem Image- oder einem Brand-Marketing-Blickwinkel irgendwie sehen. Ne? Es ist immer erstmal ein Invest, vor allem Zeit, vor allem Engagement. Und wie du schon gesagt hast, Monster ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, das lässt sich auch auf Red Bull anwenden. Aber irgendwann wird dann auch die Kultur, die Subkulturen, die Sportarten, die unterstützt werden, wiederum auch Teil deiner DNA in der Außenwahrnehmung. Und,
ich glaube, das mit der Leitlosigkeit ist eh das, was immer auf Kultur am meisten einzahlt. Denn nur so entsteht es. Und wenn ich auf Hip-Hop-Elemente gucke, die schon 100-mal totgesagt wurden, und dann falls 50 Jahre Hip-Hop und egal wo du hingehst, irgendwo findest du Elemente aus der Subkultur, die mich mal ganz das Leben lang angetrieben hat. Und ich finde es überall in allen Ecken, von Style über Musik, über Looks und so weiter und so fort. Ist das nur die Bestätigung dafür, dass es immer weitergehen muss und dass man dieses Vertrauen braucht? Und das sehe ich auch ganz genauso. Leo, wir werden da eine Menge noch drüber sprechen in diesem Format. Zum Abschluss, da wir heute über Snowboarding gesprochen haben, brauchen wir aber einmal einen kleinen Ausblick von dir. Was glaubst du, wie geht es mit Snowboarding weiter? Olympia ist ja noch ein bisschen Programm, ne? Und diese fünf verschiedenen Kategorien, die ich auch alle nicht ganz auseinanderhalten kann, inklusive des Punktesystems, warum cutten wir weg? Guckt es euch an, Experten werden euch das erzählen, das wird es geben, es wird aber auch weiter Culture Events geben, es wird hoffentlich wachsen. Oder was ist dein Blick auf Snowboarding für die nächsten Jahre?
Ich meine, ich hoffe, zum Beispiel, es war ein Riesenthema jetzt wegen Judging und so bei Olympia, weil es ein bisschen schwierig ist. Und das größte Problem bei mir wegen Olympia war der Kurs, das war einfach nicht an Kurs, wo man wirklich das beste Snowboarden zeigen kann, was die alle drauf haben. Ich hoffe, dass Snowboarden für diese Seite, weil Snowboarden ist jetzt im Prinzip zwiegespalten und es ist halt die olympische Wettkampfseite und dann die ganze Subkulturseite, wo halt es geht um Filmen und Videoparts machen und Filme generell drehen und kreativ sein. Und die Seite, also die Filmerseite, die funktioniert super gut gerade. Da ist echt ein super, der Zug läuft und der läuft super schön und smooth. Es gibt halt extrem viele Sachen und dann gibt es halt die Social Media Seite natürlich auch noch. Da gibt es ein bisschen zu viel Overflow meiner Meinung nach, aber das ist ein ganz anderes Thema. Olympia muss ein bisschen jetzt sich mal zusammenreißen und da mal wirklich Snowboarden auf eine auf der richtigen Seite zeigen, die richtigen Leute einstellen, die Parks bauen, die richtigen, die Judges müssen mehr Kohle bekommen, die kriegen angeblich um die 100, 150 Euro am Tag, was halt einfach ein Witz ist. Die Leute, die halt dann wirklich entscheiden, wer die besten Snowboarder auf der Welt sind, kriegen halt sau wenig Kohle, die machen es mit 100%iger Leidenschaft eigentlich nur. Und die geben auch ihr Bestes, aber die Ressourcen sind nicht da und da muss irgendwie mal ein bisschen alles auf den Kopf geschmissen werden, damit es in die richtige Richtung geht. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil es zu viel Kohle kostet, um so ein komplettes Konzept mit Judging-Systemen und alles auf den Kopf zu schmeißen. Wer weiß, vielleicht auch nicht, vielleicht wird es der Fall sein, weil so viel Heat jetzt um das ganze Thema drum herum war. Ich hoffe aber generell grundsätzlich für das große Pot an Snowboarden, dass mehr Events passieren und weil das bringt die Leute zusammen und das ist die Kultur generell dann. Egal, ob es jetzt Street Jam, Olympia oder irgendein kleinen Grassroots-Event auf dem Berg ist, Events sind super wichtig, habe ich in letzter Zeit gemerkt. Es ist vor allem in dieser Zeit heutzutage mit Social Media und so, wo alle so einen Overflow bekommen und das Ganze auf dem Handy nur sehen, aber wenn du dann persönlich vor Ort irgendwo bist und das wirklich spürst und lebst, dann sogar wie die Olympische, als Zuschauer Olympia zuzuschauen, das ist auch schon, dann spürst du schon auch ein bisschen die Kultur von Snowboarden.
Diese Real-Life-Experiences, ne? Die sind genau. Einfach so das Rückgrat, vielleicht das wichtigste Rückgrat sogar, die Zusammenkunft, ne? unserer Communities oder der einzelnen Communities, das kann man,
genau,
glaube ich, zusammenfassend schon so sagen.
Immer, man merkt, ihr macht ja auch mit Fine Lines, macht ihr ja auch sau viele coole Events und die Leute kommen zusammen und sind einfach super hyped, einfach da zu sein, zuzuschauen und Skater zuzuschauen, wie sie halt irgendwelche Treppen runterspringen oder irgendwelche Rails fahren. Und genauso, wenn man eine Party danach schmeißt, dass die Leute einfach zusammenkommen und reden, weil diese, zumindest mit Snowboarden, Snowboarden ist so klein eigentlich im Vergleich jetzt zu Fußball oder Skaten ist auch schon riesig im Vergleich und Surfen zum Beispiel. Aber man merkt es einfach nur, wenn man bei Skate, Surf oder Snowboard Events unterwegs ist, da spürt man so richtig die Essenz von dem Ganzen. Und das ist mega wichtig, finde ich, dass das mehr passiert, damit die Filme auf YouTube und auf Social Media, dass das wirklich appreciated wird. Dass es akzeptiert wird und einfach nur gesehen wird und sagen alle so, wow, Snowboarden ist richtig geil, deswegen schaue ich mir jetzt das an oder den Film an oder wie auch immer. Oder man findet vielleicht die Contest-Serie, findet man auch geil, weil man das halt einfach sehen will, wie Leute sich über Jump schmeißen und 10.000 Mal sich um die eigene Achse drehen, wo keiner mitzählen kann mehr, weil es so crazy vom Level ist. Aber vielleicht taugt es auch vielen Leuten. Ich meine, ich finde es auch interessant zuzuschauen und mega cool. Also ich glaube, Events ist meiner Meinung nach echt fast das Wichtigste. Das bringt die Leute zusammen und das ist das, was Snowboarden braucht und das passiert jetzt auch mehr. Ich meine, letztes Wochenende war in Boston, war Heavy Metal, Rail Jam. Da sind, keine Ahnung, wie die das schaffen. Das ist immer noch so, weil die sind so ein bisschen nicht das Gegenteil, sondern die machen genau das Gleiche wie wir, sehr ähnlich zumindest. Die Konkurrenz, genau, danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Die sind die Konkurrenz und die bringen 20.000 Leute zusammen. Das ist komplett crazy und das ist einfach mega geil in Boston und kein Mensch kennt sich mit Snowboarden aus, aber die kommen dahin und sehen das. Und ich merke das bei Street Jam auch. Viele random Leute kommen dahin. Wir zielen nicht so auf Zuschauer, sondern mehr für die Community von Snowboardern. Die das kennen, die kommen und die wollen unbedingt da sein. Ich meine, bei uns fliegen Leute aus aller Welt, aus Amerika sind Leute nach Polen geflogen, damit sie zuschauen können. Und die Leute, die nichts mit Snowboard zu tun haben, schauen sich das an und spüren so zu 1000%, was unsere Kultur ist und worum es geht. Und danach kriege ich so viele Nachrichten, so, hey, fuck, wie geil ist denn das? Ich will jetzt Snowboarder anfangen wegen dir. Und das wärmt mein Herz und das ist genau das, was wir in Snowboarden brauchen. Leute zusammenbringen, zu zeigen, was wir sind. Und dann passiert einfach was auch in der Sportart. Und dann kommen Leute dazu und das ist meiner Meinung nach das Ziel von mir jetzt mit Street Jam im großen Bild, dass Leute das sehen und Snowboarden anfangen wollen, weil sie sehen, Snowboarden ist geil, Snowboarden ist Rebellensportart, genauso aus dem Grund, warum ich Snowboarden angefangen habe, weil ich diesen einen Typen im Mohawk gesehen habe, der mit Punkmusik die Halfpipe runtergeballert ist. Finde ich geil. Das ist Snowboarden und wenn wir das irgendwie mehr zeigen können und andere Leute das auch machen können und wenn wir mit Street Jam andere Leute irgendwie motivieren, irgendwelche coole Events zu machen, dann bin ich happy. Also und das geht schon auch langsam in die richtige Richtung.
Ja, und ich glaube, dafür sind wir hier dazu da. Das ist Street Culture Dialogues, der Podcast, der dafür sorgt, dass sowas wie das, was Ethan hier mit so viel Passion euch transportiert hat, da draußen ankommt und wir, Leo, in unserer Rolle als Übersetzer dafür sorgen, dass Dialoge entstehen, dass wir vielleicht Plattformen schaffen, dass wir vielleicht auch an anderen Orten auch dafür sorgen, Ethan, dass du diese Geschichte nochmal erzählen kannst, dass wir dafür sorgen, dass Brands, aber vielleicht auch Menschen zu diesen Veranstaltungen kommen. Und ich glaube, damit werden wir in dieser Podcast-Reihe uns bei verschiedensten Urban Sports, Sports, Culture-Themen beschäftigen. Danke, Ethan, dass du da warst. Vielen Dank. Das war ein sehr, sehr starker Input. Und Leo, ich würde sagen, guter erster Start, oder?
Auf jeden Fall. Ich habe das Thema, ich habe das Gefühl, dass das Wort Energie auf jeden Fall noch sich durch unsere, mit Energie lässt sich, glaube ich, alles gut zusammenfassen. Und das wird man noch öfter in unserem Podcast zu hören bekommen, das Wort.
Das machen wir genauso. Street Culture Dialogues, der Podcast für euch, für eure Urban Sports Herzen. Das war Folge 1. Wir hören uns bald wieder bei der nächsten Folge. Nochmal danke, Ethan, dass du da warst. Leute.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war mir eine Ehre.
Und wir bis zum nächsten Mal, Leo. Ciao.
Mach's gut, Nico. Danke, Ethan. Ciao.